D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Neues Jahr, neue Medienangebote. Wir stellen Sie und Ihre Macher vor.
Und reden über Medien, die neue Medienkritik-Webseite von Stefan Negemeyer und Boris Rosenkranz.
Und reden über Perspective Daily, das neue Online-Medium für lösungsorientierten Journalismus.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von der MDR-Intendantin Carola Wille. Ihr Sender hat beschlossen, seine Reporter bei Einsätzen auf Kundgebungen von Pegida und Co. künftig generell von Sicherheitspersonal begleiten zu lassen. Zitat Carola Wille: Mit dem tätlichen Angriff auf unsere Kollegin ist am Montag erneut eine Grenze überschritten worden. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden weiter berichten und gegen solche Übergriffe mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln vorgehen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Die Vorstellung, dass mitten in Deutschland Journalisten Bodyguards brauchen, um bei ihrer Arbeit vor Pöbeleien und Gewalt geschützt zu werden, das klingt, gebe ich zu, bizarr und irgendwie auch absurd. Noch bizarrer finde ich allerdings die Vorstellung, dass es Themenereignisse geben könnte in Deutschland, über die überhaupt nicht mehr berichtet wird, aus Sicherheitsgründen. Insofern kann ich die MDR-Entscheidung absolut verstehen.
D-Radio Wissen.
Gerade mal 2 Wochen läuft 2016 und das Jahr hat schon volle Fahrt aufgenommen. Wir haben in der letzten Woche schon drüber gesprochen, die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung nach den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln, die generelle Glaubwürdigkeitsdebatte, das Erstarken von populistischen Nachrichtenquellen oder auch eben Übergriffe gegen Journalismus. Aber, und das haben wir auch schon anklingen lassen, in diesem Jahr, da starten eben auch unterschiedliche neue und spannende Medienangebote.
Sehr unterschiedlich, aber sehr spannend. Zum Beispiel Augenzeugeninfos, das neue Blog von Frank Überall. Das ist ja der noch relativ neue Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Er will dort über Übergriffe auf Journalisten informieren. Und seit dieser Woche auch im Netz die 2 Medienangebote, die wir uns heute Abend genauer anschauen. Wir reden über übermedien.de. Das ist die neue Webseite vom bekanntesten Medienjournalisten in Deutschland, Stefan Negemeyer.
Mit seinem Kollegen Boris Rosenkranz hat er die Seite gestartet und es soll dort Medienkritik geben. Warum Negemeyer seinen Blog nicht mehr genug ist, das klären wir heute Abend mit ihm selbst. Stefan, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Gestern ging übermedien.de für alle ins Netz. Wie fühlt sich das an? Gut oder bist du, ich sag mal, noch völlig erschöpft wegen der ganzen Vorbereitung?
Beides, gut und völlig erschöpft. Also ich habe gemerkt, dass sich die Art des Adrenalins irgendwie geändert hat. Also in den Tagen vorher war es wirklich eher nur so ein unangenehmes, oh mein Gott, wie sollen wir das alles schaffen? Läuft das, wird das schief gehen? Und irgendwie ist der Pegel gleich geblieben, aber es ist jetzt eher sowas Positives, es ist da und jetzt machen wir da.
Es ist explizit kein Blog, sondern eine Webseite für Medienkritik. Was heißt das?
Es soll, also das Tolle für mich an dem Blog ist, dass ich da völlige Freiheit habe. Ich schreibe da rein, wenn ich Lust habe und wenn nicht, dann lasse ich es und die Leute sollen das lesen oder es lassen. Übermedien soll viel professioneller sein, soll kontinuierlich informieren. Da gibt es dann auch keine Ausreden, weil ich irgendwie keine Lust habe, sondern das soll in dem Sinne ein ernstzunehmendes Angebot sein.
Das heißt, was habt ihr konkret vor? Oder was macht ihr auch schon konkret?
Also wir versuchen, Medienkritik in der ganzen Breite zu machen. Also ernsthaft über Dinge berichten, die schieflaufen oder über die man diskutieren muss, ob sie vielleicht schieflaufen oder nicht. Aber auch, wir wollen auch Spaß haben. Wir sagen, Medien beschäftigen uns alle. Wir haben, die geben uns einen Anlass, darüber zu reden. Sie geben uns auch Anlass zu lachen mit den Medien, über die Medien. Wir wollen multimedial sein. Wir werden selber Videos drehen. Und der Clou an dem Ganzen ist, dass wir halt versuchen wollen, davon zu leben.
Und zwar 3,99 € pro Monat soll dann der Leser bezahlen, wenn ihr ihn für ein Abo überzeugen könnt. Warum dieses Modell?
Weil das eigentlich das Schönste ist und die größte Unabhängigkeit, wenn wir es schaffen, dass unsere Leser uns bezahlen. Also wir wollen uns unabhängig machen von Verlagen, von Sendern. Wir wollen auch unabhängig sein von Werbung. Wir können uns durchaus vorstellen, dass auch auf der Seite mal Werbung stattfindet, aber eigentlich nicht unter diesem Druck, der dadurch oft entsteht, dass man halt Klicks generieren muss und ja, irgendwelche komischen Banner über die Seite fliegen.
Was erwartest du denn bei der ganzen Medienkritik, die da auf uns zukommt? In welchem Bereich wirst du besonders tätig sein? Werden das so Problematiken sein, wie zum Beispiel Beispiele von Medien, die jetzt alles dafür tun, auch noch das die Vorurteile aus dem Bereich der Lügenpresse dann auch zu erfüllen? Oder sind das eher so kleinteilige Dinge, wenn da ein Radiomoderator vor einer landesweiten Welle total irgendwie in die Vorurteilskiste gegriffen hat? Was glaubst du, was wird dich am meisten beschäftigen?
Alles, wobei tatsächlich, also Köln ist ja wirklich ein Beispiel dafür, wie auch politische Debatten inzwischen eigentlich fast immer Mediendebatten sind. Also das ist ja am Beispiel der Silvesternacht von Köln und der Berichterstattung darüber, kann man es ja merken, wie wirklich das sich gar nicht mehr trennen lässt, wie groß da das Misstrauen gegenüber Medien auch ist und die Notwendigkeit, darüber zu reden und da zu versuchen, ein bisschen auseinanderzudröseln, was ist berechtigte Kritik und was nicht. Also ich fürchte, diese Dinge werden uns beschäftigen und die machen natürlich schlechte Laune. Und wir wollen halt versuchen, auf der anderen Seite auch ja, Dinge zu machen, die einfach unterhaltsam sind und Spaß machen.
Aber so sehr diese Dinge auch schlechte Laune machen, ist das nicht trotzdem auch positiv gedacht ein gewisses Potenzial für die Verbreitung eurer neuen Seite?
Total. Und natürlich auch es ermuntert uns insofern auch, dass wir das Gefühl haben, dass das notwendig ist. Also zu versuchen, eine Stimme zu sein, die dann jetzt nicht hysterisch ist, die auch nicht parteiisch ist. Wir fühlen uns da auch zwischen allen Stühlen im besten Sinne. Also wir müssen jetzt nicht die Medien verteidigen. Aber wir können es umgekehrt auch tun. Also wir sind jetzt auch nicht auf den Seiten derer, die sagen, das ist ja alles Unsinn, was die Medien da machen, sondern wir versuchen mit einem professionellen Blick, einem unabhängigen Blick auf diese Debatten zu gucken.
Was ist denn das große Ziel der Webseite? Also bei deinem Blog hat man ja manchmal so den Eindruck, der Niggemeier musste mal wieder Dampf ablassen. Willst du jetzt damit Geld verdienen oder ist es ein größeres Ziel?
Also eigentlich ist mein Ziel ja immer, die Medien besser zu machen. Also wir haben uns so als kleinen Slogan ausgedacht, Medien besser kritisieren. Und das ist schon in so einer dezenten Zweideutigkeit auch gedacht, dass wir Medien durch Kritik besser machen wollen. Das ist ja kein Selbstzweck. Also ich, zugegebenermaßen oft ist das angetrieben von so einer Empörung. Aber dahinter steckt ja ein ernstes Anliegen zu sagen, dass man durch Kritik auf Missstände aufmerksam macht und dass man dazu beiträgt, dass Medien auch besser werden, dass eine Berichterstattung besser wird. Das steht über dieser ganzen Seite. Ich hoffe dann, wenn man sich das anguckt, dass man merkt, dass es nicht nur da um kleine Empörungsrülpser geht, zu sagen, so, oh, hier hat mir aber was nicht gefallen, da muss ich aber gleich mal was auf Übermedien schreiben. Da haben wir schon einen größeren, professionelleren Anspruch.
Du hast vorhin schon angedeutet, ihr seid unabhängig aufgestellt, habt keinen Verlag oder im Investor im Rücken. Warum nicht?
Also Verlag wollten wir ganz klar nicht haben, weil die Idee ist, uns unabhängig davon zu machen. Frei von den Zwängen und auch von dem komischen schiefen Blick, den Medienkritik oft hat, wenn sie von Verlagen oder in Medien geübt wird. Da gibt es dann oft so schwarze Flecke oder es gibt auch den Verdacht, dass es eigentlich nur, weiß nicht, Mittel zum Zweck ist, um die Konkurrenz zu ärgern. Wir wollten uns da ganz frei von machen. Wir hatten kurz mal nachgedacht, ob es sich lohnt, wirklich so einen Start-up-Weg zu gehen und einen Investor zu suchen. Und hatten dann auch, glaube ich, eine Woche, waren wir ganz begeistert von dieser Idee, von dem Gedanken, toll, dann hat man richtig viel Geld, um da aus dem Vollen zu schöpfen. Dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass die Leute ja meist doch ihr Geld irgendwann wieder haben wollen, was sie einem am Anfang geben. Und dass es womöglich dann so neue Zwänge gibt, von denen wir uns eigentlich auch frei machen wollten. Nämlich dann auch, ja, auf Teufel komm raus, Geld zu verdienen. Und wir fanden es dann den besten Weg zu sagen, wir stecken unser Geld da am Anfang rein, investieren ein bisschen in die Website, in ein bisschen Technik und ein kleines Studio und schauen dann ehrlich zu wachsen und zu schauen, wie viele Leute gibt es tatsächlich, die dafür Geld geben.
Das finde ich auch total interessant, eigentlich, als ich mal so überlegt habe, wie ihr jetzt gestartet seid. Eigentlich nicht so sehr mit großem Tamtam, sondern okay, man wusste schon vorher, dass es kommt, das hast du ja auch hier und da schon ein bisschen erzählt. Auf einmal war dann die Webseite da und ihr legt jetzt auch direkt los. Zum Beispiel bei den Krautreportern war das ja ganz anders. Da wurde ja auch so ein großer Druck aufgebaut und eine große Erwartungshaltung. Das ist jetzt ja so ein bisschen anders. Also jetzt könnt ihr gucken, okay, was kommt an Geld und was können wir dann weiter investieren oder für uns behalten?
Genau, also bei Krautreporter muss man ja sagen, das hat ja fantastisch funktioniert. Also da gab es ja wirklich sehr, sehr viele Leute, die am Anfang Geld gegeben haben, die aber zugegebenermaßen eine Katze im Sack gekauft haben und dann ja wirklich diesen Druck hatten, dass man, ich glaube, in diesen Monaten, wo das dann entstand, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leute stand, was da für eine Website entstehen würde, aber das musste eine Enttäuschung werden. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, wenn dann der Vorhang hochgeht, dass da Dinge stehen, dass Leute sich das angucken können und dass hoffentlich eine Zahl von Leuten auch sagt, das gefällt mir, dafür gebe ich Geld. Aber jetzt wegzukommen von dieser Katze im Sack-Geschichte.
Ihr habt ja eigentlich keinen richtig klassischen Businessplan, seid jetzt gerade gestartet. Was ist denn trotzdem euer nächstes Etappenziel?
Wir haben nicht nur keinen richtigen Businessplan, sondern keinen Businessplan.
Aber einen Plan habt ihr.
Wir haben einen Traum. Und also von dem Plan haben wir uns verabschiedet im letzten Jahr, weil wir natürlich mit vielen Leuten geredet haben, so, die sich auch mit Paywalls auskennen, mit Paid Content und all dem. Und die wir so gefragt haben, kann das funktionieren und wie viel Geld müssen wir verlangen und mit wie vielen Leuten können wir rechnen? Und alle Leute geben fröhlich Auskunft, sagen am Ende, wir wissen es auch nicht. Niemand weiß es. Kein Mensch weiß, wie viele Leute dafür Geld geben. Der Traum ist wirklich zu sagen, also der erste Traum, dass wir davon leben können, dass das unser Hauptjob wird. Und der zweite dann, dass wir so viel Geld damit verdienen, dass wir auch viele andere Leute da bezahlen können, die dann auch mitarbeiten, die das Ding möglichst vielfältig machen. Und wir werden uns jetzt da rantasten und schauen, wie wir den möglichst nah erfüllen können.
Dafür müsst ihr es ja auch schaffen, dass möglichst viele Menschen erstmal auf euch aufmerksam werden und begeistern für das, was ihr da macht. Wie wollt ihr das schaffen, außer heute Abend hier zu sein?
Also ich hoffe natürlich, dass Leute das einfach spannend finden, was auf der Seite ist. Wir haben jetzt heute was, das wird uns vermutlich dann nicht jede Woche gelingen, dass wir tatsächlich ein exklusives Interview haben, nämlich dass Anne Will vor dem Start ihrer Sendung am Sonntag mit uns gesprochen hat und ich glaube wirklich mit sonst niemandem. Das ist natürlich sehr, sehr schön, wird irgendwie nicht die Regel sein. Ich hoffe, dass ansonsten wir einfach Geschichten haben, bei denen Leute sagen, das finde ich spannend, das steht sonst nirgends, so beschäftigt sich sonst keiner dahin, da legt sonst keiner den Finger in die Wunde. Das wollen wir lesen, das wollen wir teilen.
Aber das ist dann auch blöd, ne? Also das, ich glaube, die Geschichten, dass da sich auch viele für interessieren, dann werden die Links auf Twitter und Facebook geteilt und dann nach dem zweiten Klick kommt die Paywall. Das ist ja schon oft schwierig, so. Also auf der einen Seite so virale Verbreitung versus Paywall. Bist du optimistisch?
Ja, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber zugegebenermaßen stehen wir vor diesem Dilemma natürlich ganz grundsätzlich. Wir wollen ja selber, dass sich diese Dinge verbreiten, nicht nur aus einem geschäftlichen Interesse, sondern weil wir ja auch was zu sagen haben. Wir wollen, dass möglichst viele Leute das lesen können. Und andererseits fürchte ich, dass man schon so exklusive Vorteile für Abonnenten anbieten muss, damit jemand auch Geld dafür gibt. Und wir werden versuchen, wie das funktioniert. Es wird Dinge geben, die sind einfach frei zugänglich. Unser ganzes Archiv wird kostenlos sein. Also nach 7 Tagen, wenn beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk viele Dinge depubliziert werden, werden bei uns die Dinge auf jeden Fall kostenlos. Und dann können Leute sich umschauen und womöglich, wenn sie dann doch gelegentlich da stehen an diesem Button, der sagt so, zum Weiterlesen bitte jetzt hier Geld einwerfen, dass sie dann sagen, okay, hab ein gutes Gefühl, dass sich das lohnt.
Auf was müssen sich jetzt eigentlich die Leser deines Blogs einstellen? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast das immer dann gefüllt, wenn du Lust hattest oder der eine meinte, wenn du Luft ablassen musstest. Was passiert jetzt damit? Wird da mehr oder weniger passieren oder wird sich das irgendwie einpendeln?
Also zumindest wird das da nicht mehr passieren. Diese ganze Medienkritik wird wirklich dazu über Medien wechseln. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht mal von meinen Lesern da verabschiedet, weil ich einfach die letzten Tage überhaupt keinen Kopf dafür hatte. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich da mache. Womöglich findet sich ein anderes Thema. Vielleicht wird es ein bisschen persönlicher, aber das, was da bisher war, findet dann jetzt auf Übermedien statt.
Also falls du jetzt keine Zeit hast zu bloggen, möchtest du dich hier jetzt von deinen Bloglesern verabschieden?
Das wird nicht reichen. Also das ist eine schöne Idee, aber das muss dann schon, glaube ich, an Ort und Stelle stattfinden.
Eigentlich reden wir als Medienmagazin ja immer über Medien. Aber wenn wir mit Stefan Negemeyer, also dem Macher des neuen Projekts übermedien.de bei uns haben, dann klettern wir die Metaleiter noch eine Etage höher, würde ich mal an dieser Stelle sagen.
Ja, und diese eine Trittstufe höher reden wir dann über Medienjournalismus. Stefan, du hast ja zum Start auf eurer Seite ein Streitgespräch mit Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo veröffentlicht. Und wenn ich das richtig sehe, glaubt er, dass Medienjournalismus nur Medienmacher interessiert und da wohl eben noch nicht mal alle. Da heißt es zum Beispiel unter anderem, Zitat, Medienjournalisten sind für unsere Branche sowas wie der Urologe und Gynäkologe. Niemand kommt uns sonst so nahe. Natürlich ist da ein Gefühl der Beklommenheit. Stefan, warum glaubst du, dass Medienjournalismus auch Menschen außerhalb der Medienfilterblase interessiert?
Also weil man es jeden Tag natürlich sieht. Also die ganze Welt, das ganze Netz, alles ist voll von Medienkritik. Alle kritisieren die Medien. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob zu Recht oder zu Unrecht, in gutem Stil oder schlecht. Aber alle reden natürlich darüber. Der Gedanke, dass nun ausgerechnet, sobald Medien das selber machen, dann das Publikum sagt, ach nö, ja, pf, doch nicht so interessant, finde ich völlig abwegig.
Was sind denn gerade so die größten Herausforderungen für den Journalismus? Ist es so grundsätzlich die Glaubwürdigkeitskrise, die ja auch so ein bisschen durch die Lügenpresse-Vorwürfe ausgedrückt werden? Oder sind es die populistischen Medien, die wir seit einigen Monaten ganz extrem uns anschauen? Oder sind das ganz hausgemachte Probleme?
Ja, all das zusammen. Ich finde diese Glaubwürdigkeitskrise schon schwierig, weil man sieht jetzt plötzlich, also wir haben so seit Jahren ja darüber geredet, wie sich die Welt ändert, wenn plötzlich jeder sich überall informieren kann, aus allen möglichen Quellen und auch überall selber darüber reden kann. Und plötzlich so seit einem Jahr habe ich das Gefühl, schlägt das so mit Wucht um, dass man das einfach praktisch merkt, wie sich die Welt dadurch verändert, wenn jeder sagt, naja, aber ich habe das ja auf irgendeiner Facebook-Seite gesehen und das glaube ich, was da steht und was irgendwie in der Zeitung steht, stimmt nicht. Und das ist jetzt so aufgeheizt, diese Stimmung, also insbesondere mit der Flüchtlingskrise, dass ich es schon sehr schwer finde, also da auch gute Tipps zu geben. Also klar ist, dass auch diese Vertrauenskrise zum Teil hausgemacht ist. Ich finde auch die Kritik zum Teil berechtigt. Und dann gibt es aber natürlich ganz viel, wo man auch sieht, dass Leute sich gar nicht mehr mit den Medien beschäftigen. Also dass so diese, ich glaube, ein großer Teil dieser Lügenpresserufer in Dresden guckt sich gar nicht mehr die Medien an, um dann festzustellen, das glaube ich nicht, sondern die haben dieses Urteil. Und das reicht, die überprüfen das gar nicht mehr in der Praxis. Und da wird es natürlich schwierig, dann überhaupt noch einen gemeinsamen und sei es auch nur einen Streit hinzukriegen.
Was ich dann ganz interessant finde, ich habe am Wochenende habe ich etwas beobachtet, nämlich am Montagmorgen, ich arbeite ja auch bei der Rheinischen Post und dann haben die Webseite rponline.de und am Montagmorgen kam die Traffic Managerin zu mir und hat gesagt, Daniel, wir hatten hier einen Artikel aus dem Jahr 2009 und bei diesem Artikel gab es 100.000 Zugriffe über soziale Netzwerke und natürlich wird sonst ein Artikel aus dem Jahr 2009 nicht mehr geguckt. Wir haben mal geschaut, wer denn diesen Artikel gepostet hat und da war es so, dass das in der auf der Facebook-Seite von der Pegida Schweiz gelandet ist. So, die haben den völlig kontextlos nochmal gepostet. Man konnte in dem Posting gar nicht erkennen, dass das ein ganz alter Artikel ist. Dort ging es um die Polen und wie sie mit Kinderschändern umgehen. Und da dachte ich so, was für ein krass, was da für eine krasse Click-Traffic dahinter steckt. Mhm. Und wenn man sich das mal so überlegt, das ist ja eine richtige Herausforderung für Medien, jetzt da so einen kühlen Kopf zu bewahren, wie man damit umgeht, oder?
Total. Und auch das richtige Verhältnis zu finden aus Selbstkritik, wo ich finde, dass die sehr oft auch angebracht ist und den Punkten, wo man aber auch sich hinstellt und sagt, nee, Moment, wir haben hier gar nichts zurückzunehmen. Das ist so, wie wir das recherchiert haben. Wir haben das gut recherchiert. Und der Grund, warum ihr dagegen Sturm läuft, ist, weil euch das politisch nicht passt. Und da die Balance zu finden zwischen, also durchaus auf der einen Seite Gesprächsbereitschaft und auch, wie gesagt, Fehler zu berichtigen, zuzugeben, selbstkritisch zu sein und dann aber auch zu entscheiden, an dieser Stelle, nee, da sind wir einfach auf der richtigen Seite. Und wenn das Leuten nicht passt, dann müssen die das halt hinnehmen. Also das ist natürlich eine schwere Entscheidung jeden Tag.
Wie ist denn dein Eindruck, wie gut gelingt es denn unseren Kolleginnen und Kollegen, diesen Spagat oder diese Balance zu halten?
Oh, das ist schwer, das so pauschal zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es geholfen hätte, wenn Medien das früher gelernt hätten, diese Instrumente zu nutzen, also so Diskussionselemente zu nutzen und die nicht in dieser totalen Krise jetzt so quasi relativ schnell und panisch auch entwickelt werden müssten. Also ein Beispiel, so die Institution des Ombudsmanns bei Medien, die in diesem angelsächsischen Raum schon gibt, also so ein Ansprechpartner, der wirklich dafür zuständig ist, Beschwerden von Lesern und Zuschauern entgegenzunehmen und dann zu recherchieren und zu moderieren, aber auch irgendwie ein Urteil zu fällen, ist total hilfreich. Und in Deutschland hat sich das noch fast gar nicht durchgesetzt. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, das hätte jetzt nicht das alles entschärft, das hätte auch nicht diese Vertrauenskrise komplett verhindert. Aber man hätte schon mal so Instrumente, die man nutzen könnte für genau solche Situationen.
Und wo läuft es gerade überhaupt nicht gut? Weil macht quasi alles falsch oder vieles falsch?
Du fragst mich das jetzt, damit es jetzt schon so als Vorbereitung gleich auf die Constructive News, dass ich jetzt einfach vorher so mein Negativ-Image.
Nein, du hast ja auch schon gesagt, dass ihr auch durchaus konstruktiv auf übermedien.de berichten wollt.
Und sogar positiv, also noch mehr als konstruktiv, dass wir einfach wirklich sagen wollen, es gehört zu einer Berichterstattung über Medien dazu, nicht nur zu sagen, dass da ganz viel schief läuft, sondern auch auf die Dinge hinzuweisen, die einfach
aber
wirklich gut sind.
Aber du lenkst gerade ab.
Ja. Oh, ich weiß nicht, wo alles schiefläuft. Ich finde tatsächlich sowas wie Focus Online beunruhigend. Also ein Medium zu haben, was in ganz kleinem Maße nur noch selber überhaupt recherchiert und extrem gesteuert dadurch ist, einfach nur zu gucken, was wird geklickt. Ohne eine eigene Haltung, ohne auch gewisse Bremsen, wo man sagt so, hoppla, hier sollten wir vielleicht auch nicht so populistisch sein oder jedem Reflex nachgeben, sondern alles so weit wie möglich hochzudrehen, damit irgendwelche Leute das teilen und verlinken. Das finde ich schon beunruhigend.
Wir fragen dich jetzt aber auch zur Überleitung schon die Frage zum konstruktiven Journalismus. Was hältst du von der Bewegung?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich, so dieses klassische Buch von dem, die Bibel, das ist übertrieben, aber so der Hagerup heißt er, glaube ich, dieser dänische Journalist, der ein Buch darüber geschrieben hat, habe ich sehr zwiespältig gelesen, weil ich das Gefühl hatte, dass da noch eine merkwürdige politische Agenda ist und es ging da gar nicht nur um konstruktive Nachrichten. An sich ist das, glaube ich, gut, häufiger darüber nachzudenken, ob es denn reicht, einfach zu schreiben, was schief läuft, sondern sich die Mühe zu machen, zu gucken, wie könnte es besser laufen. Das ist aber natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Also das hinzukriegen, dass man tatsächlich dann Lösungsansätze aufzeigt, die auch recherchiert sind und die dann nicht nur womöglich eine PR sind für irgendeine Firma, die behauptet, dass sie das hinkriegt. Das ist schon, da haben sich die Kollegen schon viel vorgenommen.
Mit den Kollegen sprechen wir gleich, denn morgen startet nämlich Perspective Daily. Das Projekt stellen wir euch gleich genauer vor. Ganz kurz zum Schluss, Stefan, welchen Text können wir morgen auf übermedien.de lesen?
Ich weiß es noch nicht.
Ich dachte, ihr seid kein Blog mehr, sondern jetzt ein professionell agierendes.
Wir sind gerade so ein bisschen am Anschlag, aber es gibt noch ein paar Ideen. Aber ich hätte die Frage gestern, können wir das so tun, als ob du die gestern gestellt hast? Ja. Und ich gesagt, wir haben ein super exklusives Interview mit Anne Will. Das steht aber morgen auch immer noch auf der Seite.
Dann gehen wir drauf.
Mein Traum ist auf das, was morgen kommt. Und tolle, brandaktuelle neue Sachen, die ich jetzt noch gar nicht wissen kann.
Weil sie so brandaktuell
Richtig.
Sind. Stefan Negemeyer hat uns über übermedien.de berichtet und wir sagen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Sehr gern.
Was mit Medien, das konstruktive Medienmagazin. Herr Peter, willst du es sagen, den Spruch, den wir immer so gerne sagen?
Ja, ich sage ihn so, so gerne, diesen Spruch. Muss ich mich konzentrieren?
Ja.
Mhm. Hör gut zu.
Ja.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Haben wir es endlich mal wieder gesagt.
Endlich.
Gut eigentlich, oder?
Es ist angebracht, schon beim letzten Thema, aber natürlich auch bei diesem Thema ganz Besonderes, denn es geht um konstruktiven Journalismus und der begleitet uns ja schon seit ein paar Wochen. Wir haben ja gelernt, Hajo Schumacher beim letzten Jahresrückblick, der ist ja ein Riesenfan davon.
Ja. Genau, wir haben aber auch gerade schon gehört von Stefan Negemeyer, dass sozusagen die als Bibel beschriebene sozusagen Literatur nicht von allen so geteilt wird. Ne?
Und was steckt denn jetzt tatsächlich dahinter? Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir uns jetzt mit einem Projekt beschäftigen, was genau das ausprobiert, worüber irgendwie alle reden, aber dann doch niemand so genau weiß, wie es geht. Und das alles klären wir jetzt auf, nämlich mit den Machern von Perspective Daily. Perspective Daily werdet ihr vermutlich noch nicht so kennen, denn das Projekt ist noch gar nicht richtig online. Wir kommen in dieser Woche dem aber schon einen Schritt näher, denn ab morgen könnt ihr Mitglied werden und dann in wenigen Wochen wird es dann auch den offiziellen Startschuss geben. Und die Gründer von Perspective Daily sind auch jetzt hier heute bei uns. Wir sagen Hallo zu Maren Urner, Han Langeslach und Bernhard Eikenberg. Schön, dass ihr bei uns seid.
Hi.
Hallo.
Hi.
Konstruktiver Journalismus, da mag man ja ahnen, dass beim Thema konstruktiven Journalismus vielleicht da Journalisten sind, die was Neues ausprobieren wollen. Das Interessante bei euch, ihr seid Naturwissenschaftler, die gesagt haben, wir brauchen konstruktiven Journalismus. Maren, warum denn?
Wir brauchen konstruktiven Journalismus, weil das unserer Meinung nach die einzige Chance ist, den Menschen wieder Spaß am Journalismus zu machen. Genau das, wo ihr eben auch schon drüber gesprochen habt, dass sich immer mehr Menschen wirklich von den Medien abwenden und nicht nur von den Medien, sondern eben auch von den gesellschaftlichen Problemen.
Aber wie seid ihr denn, vielleicht ist das jetzt ein bisschen klischeebeladen, aber überhaupt als Naturwissenschaftler überhaupt erstmal darauf gekommen, euch doch auf so einer gewissen Metaebene mit der aktuellen Situation von Journalismus auseinanderzusetzen, Bernhard?
Die Idee war, wir wollen was ändern. Und zwar sowohl gesellschaftlich als auch im Medienbereich. Und wie verändert man etwas gesellschaftlich? Man erklärt, erzählt, man stellt vor, man bringt irgendwie Fakten unter die Leute. Und das kann man vielleicht an den Schulen machen, das kann man aber viel besser eigentlich über große Medien machen. Und so war die Idee, dass wir uns ein bisschen unter die Medienleute mischen und was Eigenes machen. Und dann war die Frage, wie?
War das eigentlich so von vornherein eine Idee von euch dreien? Oder hat einer die Idee gehabt, ihr habt darüber geredet, dann ist der zweite direkt drauf eingestiegen?
Die Idee ist tatsächlich so ein bisschen am Küchentisch, also Klischee Nummer eins, am Küchentisch entstanden.
Als Han und,
ja, jein. Also Han und ich,
Klischee Nummer zwei.
Klischee Nummer zwei. Han und ich haben zusammen in London studiert und auch zusammen gewohnt und haben uns halt gefragt, okay, wie kann man eigentlich Impact haben? Also wirklich so dieser Einfluss, was Bernhard auch gerade schon sagte. Und sind da wirklich, und da kommt dann der Naturwissenschaftler in uns durch, rational da dran gegangen und haben gesagt, okay, wo bekommen die Menschen ihre Informationen her? Also wirklich so eine ganz naive Frage gestellt. Und fairerweise muss man jetzt dazu auch sagen, dass wir alle drei ein bisschen, in Anführungsstrichen, Schreiberfahrung haben. Also Bernhard und ich kennen uns, Klischee Nummer drei, auch aus der Schulzeit und haben da bei der Lokalpresse angefangen, gemeinsam zu arbeiten.
Das ist kein Klischee, sondern glaube ich wahrscheinlich immer noch für viele traurige Realität.
Ihr habt ja... Warum ist das traurig?
Das ist nicht traurig. Also ich wollte auch konstruktiver sein, Entschuldigung.
Ich wollte schon sagen, ihr habt jetzt sehr viel Entwicklungsarbeit in perspectivedaily.de reingesteckt. Wenn man jetzt auf eure Webseite geht, da erklärt ihr eure Ziele und was ihr erreichen wollt. Aber was dann am Ende, wenn das Projekt gestartet ist, dabei rumkommt, das erfahren wir ja jetzt noch nicht. Han, wie wird Perspective Daily denn dann nach dem offiziellen Start aussehen?
Das wird dann eigentlich so ein Paywall geben, das heißt für unsere Mitglieder, und die können da zusammen mit der Autoren auch Themen, die wir dann aufschreiben, weiter diskutieren und hoffentlich können sich da dann neue Geschichte ausentwickeln. Und wir publizieren am Anfang dann pro Arbeitstag einen längeren Beitrag, gut recherchiert, und dann noch ein paar kleine Sachen darum, so wie eine Zahl des Tages, Grafik des Tages und so weiter.
Wie kommt ihr dann tatsächlich zu den Themen, über die ihr recherchiert und dann auch die journalistisch verarbeitet?
Die Themen werden eigentlich durch unsere Autoren sehr stark bestimmt. Und zwar sind die Autoren bei uns immer Hybride. Und zwar keine Hybridhühner, sondern so ein bisschen Hybride wie wir. Also halb Wissenschaftler, halb Schreiber. Und bringen halt wirklich ganz viel Fachkenntnis mit. Und eben auch so ein bisschen dieses Thema, wofür sie brennen. Das ist so der Slogan, der uns da ganz wichtig ist. Dass sie darüber schreiben wollen, dass sie darüber Geschichten erzählen wollen, aber sich eben auch auskennen. Und die entsprechende Zeit für die Themen haben. Und wer mehr über die Themen wissen will, der muss dann morgen einfach ab Nachmittag auf unsere Seite gehen, weil da gibt es auch die Themencloud dann. Weil
genau, wir haben keine klassische Resorts, aber wirklich so resortübergreifende Sachen wie Klimawandel, Energiewende und Migration und so weiter.
Wir haben einen Tweet bekommen, und zwar ist der von Johann Richter über Twitter, hat er uns erreicht. Er fragt, wie werden diese Punkte bei Perspective Daily realisiert? Und da hat er Screenshots von eurer Webseite. Und zwar, wir fördern konstruktives und lösungsorientiertes Nachdenken. Dann, wir bauen einen Dialog auf. Und das Dritte, was er mitgeschickt hat, nein, es waren die beiden Punkte. Wie wollt ihr das konkret umsetzen?
Ja, also das konstruktive und lösungsorientierte Nachdenken natürlich vor allem durch die Beiträge, weil die ja auch genauso ausgerichtet sind. Das heißt also, wann immer wir ein Thema behandeln, stellen wir uns halt die Frage, okay, wir wollen weitergehen als dieses Problem, gesellschaftliche Herausforderung, die existiert, sondern wir wollen auch gucken, was kann man dagegen tun, was wurde dagegen getan, wie wurde es oder könnte es besser werden, und das halt eben nicht nur als sag ich mal, fertige Lösung verkaufen, sondern auch halt schon möglichst durch die Art der Beiträge die Leser motivieren, selbst nochmal drüber nachzudenken und ihnen auch mal ein bisschen überraschende neue Perspektiven auf das Ganze geben, die sie vielleicht vorher noch nicht im Kopf hatten, weil sie sie so noch nicht gesehen, betrachtet haben.
Also die neuen Perspektiven spielen tatsächlich, also da ist der Name auch so ein bisschen Programm, spielen tatsächlich eine große Rolle, weil es wirklich darum geht, halt Dinge zu verknüpfen, die in Anführungsstrichen normalerweise selten oder gar nicht verknüpft werden. Und dadurch zu überraschen und auch sich selber als Leser zu hinterfragen.
Nicht zu vergessen auch, ich meine, eine Lösung fängt an mit erstmal zu verstehen, was das Problem genau ist, und das braucht häufig auch noch extra Recherche, um das gut zu...
Aber wie schafft ihr es denn eigentlich zunächst einmal, ich sag mal, selbst diese neue Perspektive einzunehmen? Weil das ist ja die Voraussetzung, dass man dann quasi auch darüber schreiben kann, das journalistisch aufbereiten kann.
Viel beschäftigen mit der Thematik. Also deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen Autoren, die auch so ein bisschen die Fachperson in sich selbst vereinen und sich sehr intensiv mit der Thematik auch außerhalb dieser journalistischen Tätigkeit auseinandersetzen. Und dann aber auch für die Recherche halt einfach wirklich Zeit nehmen. Also wir planen so für einen Artikel pro Person etwa eine Woche Recherchezeit ein. Deswegen machen wir das Ganze ja mitgliederbasiert, weil durch Werbefinanzierung ist es schwierig, einfach diesen Umfang der Recherche zu finanzieren. Und auf diese Art und Weise kommt man dann natürlich ein bisschen tiefer in die Thematik rein und entdeckt dann vielleicht auch für sich selbst neue Sichtweisen, die man halt weitergeben kann.
Könnte man nicht sogar sagen, in dem Moment, wo man sich sehr lange und intensiv mit einer Thematik beschäftigt, ist es gerade schwierig, eine neue Perspektive einzunehmen?
Genau deshalb ist es wichtig, dass man im Team arbeitet. Denn bei uns wird es nicht so sein, ich sage jetzt mal Klischee Nummer 4, dass sich der Journalist wegschließt und in seinem Kämmerchen arbeitet und im besten Fall liest dann noch der oder die Lektorin, der Lektor darüber, sondern es wird immer sehr viel Diskussion geben und sehr viel Diskussion im Team mit naiven Menschen, also sprich anderen Autoren, die wenig zu dem Thema wissen, die aber vielleicht in einem anderen Bereich dann auf einmal sagen, Moment mal, da könnte man das doch jetzt so und so verknüpfen und vielleicht Dinge zusammenführen, die vorher noch nicht zusammengeführt wurden. Und das ist eigentlich auch das Spannende an der Arbeit.
Ihr habt jetzt ab morgen ja die Möglichkeit, dass man bei euch Mitglied werden kann und ab Sonntag startet dann auch der offizielle Countdown. Wie genau sieht jetzt diese Sammelphase aus? Was müsst ihr da erreichen und wo rührt ihr dann die Werbetrommel in der Zwischenzeit?
Wir brauchen 12.000 Mitglieder für den Start, sprich wir haben einen Businessplan, der realisiert werden kann. Wenn wir 12.000 Mitglieder haben, dann wäre das erste Jahr finanziert, inklusive einer Redaktion, die vor Ort hier in Münster arbeiten würde, plus ein paar Gastautoren. Und das Ganze muss bis zum 21. Februar, 23:59 passieren. Dann stoppt sozusagen der Counter.
Das heißt aber, ich sag mal, wie in einem klassischen Crowdfunding, würde, wenn es nicht klappt, diese 12.000 Mitglieder zu finden, würde es nicht stattfinden?
Genau, da müssen wir eigentlich auf die Suche nach anderen Mitteln. Da haben wir noch Plan B, Plan C so geplant, aber wir setzen erstmal voll ein auf die Crowdfunding-Kampagne.
Warum seid ihr optimistisch, dass es klappt?
Weil wir viele, viele Menschen an Bord haben, hinter uns auch ein paar Promis, über die wir natürlich noch nicht reden dürfen, die das Ganze mit nach außen tragen werden, die das Konzept toll finden, die wir kennengelernt haben im letzten Jahr. Also wir bereiten das Ganze seit einem Jahr vor. Haben in diesem Jahr nicht nur ein Netzwerk geknüpft, sondern wirklich auch Menschen gefunden, die einfach das Ganze stehen sehen wollen.
Und ihr geht jetzt auch in Deutschland ja so richtig auf Tournee, ne?
Ja, wir gehen richtig auf Tour. Wir haben leider noch keinen Tourbus, also falls ihr da eine Idee habt. Wir haben letztlich den alten Bus der Kelly Family gesehen im Museum in Speyer. Den wollte ich erst ausleihen, aber das fanden die nicht so gut. Also wir werden wahrscheinlich mit der Bahn reisen.
Was genau macht ihr denn bei den Veranstaltungen?
Reden über das Konzept des konstruktiven Journalismus, über Perspective Daily und wirklich mal in diesen Dialog mit den Menschen treten, die da zu uns zu Besuch kommen. Einfach mal hören, was ist das Feedback, was wir kriegen, was sind Sorgen, die wir vielleicht dann auch einfach aus der Welt schaffen müssen. Es wird sehr viel gesprochen über das Thema konstruktiver Journalismus. Ne? Da gibt es auch viele Vorurteile, viele Missverständnisse, weil es auch verschiedene Menschen gibt, die auf verschiedene Art und Weisen konstruktiven Journalismus diskutieren. Eine haben wir eben schon gehört im Gespräch, die von Ulrike Hagerup, die eine Interpretation. Und das ist einfach viel besser im direkten Kontakt mit den Leuten.
Und wir haben auch noch interessante Gastsprecher bei verschiedenen Events, zum Beispiel in Berlin. Und da kann man jetzt schon auf der Webseite nachschauen und auch ein bisschen Entertainment dazwischen.
Ja, plus, das geht jetzt zurück auf die Frage Nummer 2 von dem Johann Richter, der Dialog. Also der Dialog spielt bei allem, was wir tun, eine ganz, ganz große Rolle. Und in diesen Dialog wollen wir halt nicht nur digital treten, sondern auch real im echten Leben, in Anführungsstrichen, und auch eben zuhören und den Menschen auch wieder so basale Fragen stellen wie, was erwartet ihr eigentlich von den Medien? Was für einen Journalismus möchtet ihr gerne haben, damit ihr euch wieder mehr damit beschäftigt?
Die Idee von Perspective Daily ist an der Stelle auch, dass wir das nicht nur jetzt bei der Tour machen, sondern dass wir das parallel auch immer zu unserem Angebot machen. Also wir nehmen diesen Begriff Mitglieder da wirklich sehr ernst. Wir treten nicht nur digital mit in den Dialog mit den Menschen, sondern wir machen auch Live-Events, wo wir dann halt direkt diesen Kontakt haben. Das können Vortragsabende, Diskussionsabende oder sowas in die Richtung sein, aber wo unsere Autoren direkt mit unseren Mitgliedern in Kontakt kommen können und auch mit Gästen natürlich, die einfach so sich dazu gesellen.
Wenn ihr jetzt auf den Begriff Mitglieder nochmal schaut, wen habt ihr da eigentlich genau vor Augen? Du hast gesagt vorhin, Maren, ihr habt einen Businessplan, das heißt, ihr müsstet eigentlich auch eine genaue Zielgruppe haben, die ihr beschreiben könnt.
Ja, das ist immer total schön, Zielgruppen. Vor allen Dingen, wenn man so Zielgruppenbeschreibungen liest, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, wir sprechen die 18- bis 30-Jährigen an. Das ist bei uns nicht so. Also wir haben natürlich auch Early Adapters und solche Sachen definiert. Bei uns ist das aber ein bisschen breiter und zwar geht das eher in so die Richtung Menschen, die sich einfach geistig davon angesprochen fühlen. Also man kann das als Geistesverwandt bezeichnen, das klingt dann aber fast so ein bisschen esoterisch, das soll es natürlich nicht sein. Aber es gibt keine, also es wird keine Unterscheidung zwischen Männlein, Weiblein oder irgendwie Bildungsstand oder sonstigen, ich sag mal, soziokulturellen Sachen gezogen. Aber tendenziell kann man halt schon sagen, dass es Menschen sind, die sich einfach für die Zukunft interessieren, für die Zukunft, die schon heute beginnt und morgen weitergeht und die einfach wieder neue Perspektiven auch bekommen möchten.
Wir wünschen euch viel Erfolg damit. Wir werden es auf jeden Fall begleiten und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es dann gestartet ist, wenn ihr uns ein bisschen nochmal Einblick in die Arbeit dann gewährt und auch nochmal erklärt, wie es denn läuft. Viel Spaß damit und danke für den Besuch. Bernhard Eikenberg, Han Langeslach und Maren Urner, die Gründer von Perspective Daily. Ab morgen könnt ihr euch noch auch auf der Webseite anschauen, perspective-daily.de, wie ihr Mitglieder werden könnt, wenn ihr neugierig seid. Und viel Erfolg beim Funden.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Herr Perler, das war es auch schon für heute.
Das ist sehr schade, aber wir waren wieder sehr konstruktiv unterwegs. Das war ein bis jetzt sehr positives Jahr eigentlich.
Das finde ich
auch. Einiger Themen, die gar nicht so positiv waren in der Medienwelt in diesem Jahr. Ne?
Und ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach konstruktiv und zwar schon spätestens dann am kommenden Donnerstag 20 Uhr, wenn es wieder heißt, eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.